Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir können euch nur lesen und nicht hören. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. Bei uns war so ein bisschen die Problematik, ob der Andreas uns immer durchgehend hören kann. Da gab es so ein paar Probleme. Aber ich hoffe einfach mal, das klappt diesmal ganz gut.
Das hat doch noch nie geklappt, Patrick.
Also. Ja, darum habe ich mir das wieder verkniffen. Und dann, wenn Daniel aufgehört hat zu rauschen, legen wir einfach los.
Ich rausch nicht.
Ja, aber ist ja egal, du schneidest das ja eh alles raus.
Exakt, genau. Davon wird hier niemand was hören.
Genau. Also, dann fangen wir an. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Der Andreas.
Hallihallo.
Und viele Leute im Discord, die hier mit uns diese Folge erleben. Das heißt, es wird später auch noch ein bisschen interaktiver. Wir reden über Abenteuer gestalten, was Andreas geschrieben hat. Wir hatten ja schon zwei Folgen dazu. Die Vorbestellung ist noch nicht abgeschlossen, aber sie ist schon erfolgreich. Ja, wie fühlt ihr euch damit? Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, weil wir ja nur die, also 9.991 Euro haben wir von den 8.000, die wir haben wollten. Und dahinter verstecken sich eben fast 275 Bücher und 150 PDFs. Hattet ihr mit diesen Zahlen gerechnet?
Vielleicht lohnt es sich nochmal kurz zu erwähnen für den Hörer aus einer fernen Zukunft, dass heute der 21.03.2019 ist. An diesem Tag haben wir die und die Zahlen. Also das Ganze geht ja dann noch bis zum 31. März.
Da kommt der Wissenschaftler mit der klaren Quellennennung.
Ich habe heute darüber nachgedacht, wenn Podcasts über aktuelles Tagesgeschehen sprechen, dann verliert das ein bisschen an Wert, wenn man es irgendwie 6 oder 7 Monate später hört.
Das stimmt, ist super
merkwürdig, ja. Insofern kurzer Dateneinschub. Du musst Andreas fragen, ob er mit sowas rechnet.
Nee, also ich hatte wahrhaftig nicht damit gerechnet. Als ich gesehen habe, wie viel Geld wir zusammenkriegen müssen und dass das ja so irgendwas um die 200 etwas mehr Bestellungen sind, habe ich trocken geschluckt und dachte, hups, hoffentlich klappt das. Aber nachdem wir das dann wahrhaftig nach 10 Tagen, glaube ich, schon voll hatten, war ich dann doch sehr positiv überrascht. Also ich weiß ja nicht, ich habe jetzt keinen genauen Vergleich zu euren anderen Vorbestellaktionen, aber ich denke, das läuft ganz gut.
Ich glaube, das Thema ist einfach grundsätzlich interessant. Also man muss kein neues System anfangen, das hilft, glaube ich. Aber mich würde natürlich auch interessieren, wie es im Vergleich zu den anderen Vorbestellungen bislang war. Aber ich glaube, da müssen wir die Daten nochmal genauer durchgehen.
Ja, und ich glaube, das, was mich interessiert hat, das ist eben ein Sekundärbuch, kein direkt zum Losspielen. Darum war das für mich auch nochmal ein bisschen aufregender und interessanter.
Frag mich mal, mein Buch. Das ist aufregend.
Ja, vielleicht gehen wir dann auch sozusagen nochmal, wie ist denn der Stand am 21. März um 20.10 Uhr?
Naja, also das Buch ist im Layout. Wir haben die Rohfassung von, glaube ich, fast allen Bildern, bis auf vielleicht 3, 4, die noch zusätzlich dazukommen, je nachdem, wie das Layout dann am Ende aussieht. Wir sind ja am Samstag, also in 2 Tagen, beim Gratis-Rollenspieltag. Da wollte ich zumindest einen Vorabdruck machen, also am heimischen Drucker jetzt, damit man mal durchblättern kann. Und ich denke, dass wir da bis zu Kapitel 4 ungefähr kommen werden. Kapitel 3 ist so mit das umfangreichste. Ich glaube, das hat irgendwie 70, 80 Seiten oder so. Andreas?
Ja, das kann ungefähr sein, ja.
Das ist im Layout dann natürlich alles nochmal ein bisschen länger, wegen Überschriften und so weiter und so weiter. Aber letztendlich sind wir, glaube ich, ganz gut im Zeitplan. Wir haben ja April, Mai angegeben. Und ich denke auch, dass wir das einhalten können. Also mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Schauen wir einfach mal, was da noch kommt. Also die Bilder am Ende werden natürlich noch mal ein bisschen Zeit verschlingen. Einfach, wenn man sieht, ach, da könnte man noch eins reinpacken oder so, und dann muss man irgendwie schauen, damit das nicht aus dem Ruder läuft.
Ja, wir haben auch noch diverse Textkästen, die noch verteilt werden müssen. Die Notizzettel, die müssen ja auch noch teilweise angepasst werden und verteilt werden, und so ist auch nicht ganz einfach.
Ja, das stimmt. Da müssen wir auch noch mal ein Autor der Notizzettel, der muss noch mal seine Zettel einreichen. Die sind von der Auflösung her nicht so ganz gut. Das müssen wir dann noch mal normal machen. Aber ich hoffe, dass das einfach kein Problem ist.
Genau, ich weiß, für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich ihr, die ihr hier seid, habt euch wahrscheinlich die Vorbestellaktion angeguckt, aber für alle anderen. Wir haben drei nette Autoren gefunden, die bereit waren, mein Buch zu lesen und zu kommentieren. Und die hatten dann Platz auf Haftnotizzetteln und diese Haftnotizzettel, die werden jetzt im Layout verteilt. Und das ist richtig handschriftlich. Also man muss teilweise ein bisschen rätseln, um rauszufinden, was das heißt. Aber es geht. Man kann alles lesen.
Ich finde, da muss man nicht rätseln. Also rätseln müsste man, glaube ich.
Nein, stimmt. Rätseln nicht, aber ja, ein bisschen genauer hingucken. Ja, ist richtig. Also rätseln nicht, genau. Aber es ist also richtig echte Handschrift. Es ist keine Schriftart oder sonst sowas, sondern es ist richtig echte Handschrift.
Ja, ja. Ich finde das eigentlich auch ein bisschen persönlicher, wenn es eben keine Schriftart ist. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Das mochte ich bei dem Stealing Cthulhu Buch ja auch. Das ist eigentlich eine sehr nette Idee, einen Text zu haben, der dann anschließend nochmal kommentiert wird. Das wäre ja eigentlich meine Lieblingsvorstellung gewesen, dass man also das Buch layoutet und dann anschließend nochmal Kommentare da dran schreibt. Aber das ist einfach unmöglich. Das verschlingt dann Monate, solche Sachen zu machen.
Ja, wenn ich überlege, wie aufwendig der Wormsley das gemacht hat, der hat das irgendwie per Hand durchgepaust auf das, damit das da alles, Wahnsinn, das ist, genau. Also hier, Dracula-Dossier fällt mir noch ein als Beispiel, wo sowas gemacht wurde, wo ja handschriftliche Kommentare im Dracula drin sind. Und da haben die das komplett mit Schriftart gemacht und aus Platzgründen die Schriftart so klein gewählt, dass sie hinterher das PDF noch rausrücken mussten, weil man es nicht vernünftig lesen kann. Das ist echt
ja,
doof.
Wir haben es ja bei Cthulhus Ruf haben wir es damals auch gemacht. Da gibt's, glaube, das war das kuriose Britannien-Heft. Da hatten wir handschriftliche Notizen gemacht. Plus eben normale Hintergrundartikel. Das war auch schon nicht schlecht. Und so ähnlich haben wir es dann auch im Gaslichtband gemacht. Da gab's dann auch nochmal kurios Britannien war in Gaslicht und kurioses London war im Cthulhus Ruf. So war das.
Eins von beiden, ja, genau. Aber das stimmt, da waren ja auch ein paar handschriftliche Sachen drin. Das habt ihr auch ganz nett.
Ja, das stimmt.
Gut, vielleicht greifen wir mal, wenn wir schon beim Aufbau sind, eine Frage auf, die hier gekommen ist. Wie ist denn das Verhältnis von allgemeinen Tipps zu den Genreartikeln? Du hast ja einige Kapitel gezielt dem Horror- oder Detektivgeschichten und Ähnlichem gewidmet. Wie ist da so die Aufteilung?
Also im Word-Dokument gehen die Genre von Seite 117 bis Seite 174. Das heißt, das sind grob gesagt 60 Seiten von 180. Also circa ein Drittel. Ganz grob geschätzt ist Genre.
Welche Genres sind es?
Die Genres sind Fantasy, Horror, Pulp, Superhelden und Science Fiction. Wobei ich Fantasy kurz auf den Unterschied zwischen High, Low und Dark Fantasy, Sword and Sorcery und Urban Fantasy eingehe. Das ist aber auch relativ allgemein gehalten. Also ich beschäftige mich so ein bisschen damit, was das Genre überhaupt ist und wie man es eventuell abgrenzen könnte, wenn man denn wollte. Das ist bei Genre ja immer sehr schwierig. Dann, welche Eigenheiten im Rollenspiel für dieses Genre zu beachten sind, was bei Fantasy zum Beispiel ja eigentlich nur ist, dass man alles machen kann. Ganz grob gesagt, ich habe es nur ein bisschen weiter ausgeführt. Dann die Techniken, die ich vorher beschreibe. Da habe ich dann eine Liste mit den Techniken, die sich besonders gut eignen für dieses Genre. Und am Ende habe ich dann immer noch eine Schablone. Das ist quasi ein Abenteuer-Kochbuch für dieses Genre. Also eine Standardgeschichte, wenn man jetzt mal nicht weiß, was man machen soll und die Standardgeschichte entweder noch nie gemacht hat oder noch nicht so häufig, dann ist das so, nimm dies, dies und dies, mach eine Liste von das, das und das und dann hast du ein Abenteuer fertig. Ich hoffe, dass man da schnell mit loslegen kann.
Hast du denn, das tauchte hier dann auch als Frage auf, so einen generell groben Vorschlag, der gemacht werden soll, oder ist das eher wirklich so ein Kochbuch mit 1000 verschiedenen Ideen? Also hier ist zum Beispiel der klassische Spannungsbogen ja nicht dagegen gesetzt, aber so als anderes Modell, ein 5-Room-Dungeon, wo eine Liste von Elementen ist, die vorhanden sein sollten.
Also ich habe jeweils eine Liste mit so typischen Elementen gemacht. Ja, also einfach nur, dass man das nochmal drauf gucken kann, um sich nochmal bewusst zu machen, worum es in dem Genre gehen kann.
Aber genau. Es ging sozusagen generell, wie würdest du so ein Abenteuer, also gibt es da den Standardvorschlag, wie man, wenn man jetzt so ein Abenteuer gestaltet, nimmt man Methode X oder wie bist du sozusagen an verschiedene Methoden herangegangen, die es da gibt?
Wir sind sozusagen in Kapitel 3 bei den Techniken.
Da habe ich versucht, einen Rundumschlag wahrhaftig, um alles zu machen, was mit klassischer Spieler- und Spielleiteraufteilung, also sprich, wir haben einen Spielleiter und viele Spieler, nicht ganz viele Spielleiter, wie es ja modern häufig ist. da habe ich versucht, alles abzudecken, was mir so in den letzten 20 Jahren in die Finger gekommen ist. Also ortsgebundene Abenteuer habe ich, Dungeon Sandbox, Mega Dungeon, Hexcrawl, etc. und wie sich die Sachen verhalten und spezielle Techniken, wie man die entwickeln kann und da auch so eine Art Kochbücher und nochmal Techniken für bestimmte Problemstellungen, wie zum Beispiel, wenn man einen sehr, sehr großen Dungeon hat, wie die Minen von Moria oder so, wie man das handhaben könnte, dass man da nicht 30 Millionen leere Räume zeichnen muss, die dann die Spieler gelangweilt durchlatschen, sowas. Wir haben handlungsgeführte Abenteuer, habe ich sowas wie vermeide ich Railroading, wenn ich Szenen aneinander packe, wie kriege ich die Action vernünftig da rein, was gibt's da für Techniken etc. Und personengeführte Abenteuer habe ich auch noch, das sind so diese Dramen, Vampire, R-Maps, Spanks, falls das jemandem was sagt, ich erkläre das dann da drin. Stadtabenteuer mache ich nochmal was dazu und als letzten Punkt habe ich noch Detektivabenteuer. Also Ziel des Buches war es, wirklich die komplette Bandbreite zu nehmen und zu beschreiben und zu sagen, wie das funktioniert und warum das funktioniert und warum man das ausprobieren sollte.
Wie sehr gehst du da ins Detail oder was für ein Detailgrad oder anders, gehst du auf die Frage ein, wie sehr man bei der Vorbereitung ins Detail gehen muss? Also gerade als jetzt diese Dungeons aufgezählt, erinnere ich mich an die alten Abenteuer, die ich irgendwie als erstes in den Fingern hatte, wo in jedem Raum erstmal stand, wie groß der ist und was da alle für Möbel drin stehen und man irgendwie 5 Minuten diesen Raum vorlesen konnte, bevor man zu den relevanten Infos gekommen ist. Inwiefern gehst du auf diese Frage ein?
Gar nicht. Das muss jeder für seinen Stil entscheiden, meiner Meinung nach. Das ist auch völlig unterschiedlich vom Genre zu Genre. Also ich persönlich tendiere eher dazu, nicht ganz so viel Details irgendwo reinzusetzen. Mhm. Aber das ist ein Thema, was meiner Meinung nach so persönlich ist, dass ich da gar nichts zugesagt habe. Das muss jeder selber wissen.
Wo du auch nicht zugesagt hast, und vielleicht eine Frage, die auch schon sehr früh auftauchte, ist Größe von Spielrunden. Da hast du auch nichts so weiter zu drin.
Da habe ich auch nichts weiter. Nee, das ist nicht Abenteuerschreiben, das ist Spielleiten.
Genau.
Und es geht hier ums Abenteuerschreiben. Also insofern habe ich auch dazu nichts gesagt. Auch das ist persönliche Vorlieben und das ist auch auf einer Con anders als zu Hause. Und manche Leute haben zu dritt wahnsinnig viel Spaß, wenn die sehr persönliche Sachen machen. Und manche Leute haben zu sechst oder zu siebt sogar sehr viel Spaß. Das muss jeder selber wissen, denke ich.
Dann wurde hier gefragt nach dem Schwierigkeitsgrad des Buches. Also könnte sich das auch, jetzt haben wir es am gerade Rollenspieltag noch nicht da, aber irgendein Neuling das Buch nehmen und damit direkt loslegen. Wie ist es mit Rollenspielbegriffen? Da gibt's ja auch immer sehr lange Diskussionen häufig zu, werden die erklärt und oder inwiefern spielen sie eine Rolle?
Ich nehme ein paar grundlegende Begriffe, die ich für wichtig halte, zum Beispiel Railroading oder Dreiaktstruktur oder sowas und gehe da näher drauf ein. Klassische RPG-Begriffe stehen im Regelwerk, insofern da das nicht. Ich habe ein Glossar hinten drin, das heißt, da steht dann nochmal, was ist ein Spielercharakter, was ist im Gegensatz dazu der Nicht-Spielercharakter. Was ist der Spielleiter, was ist der Spieler, so diese Sachen. Also ein Glossar ist hinten drin, fällt mir gerade ein. Das haben wir dann nochmal gemacht für alle Fälle. Und für die Neulinge, die vielleicht schon mal gespielt haben und jetzt das erste Mal ein Abenteuer schreiben wollen, für die habe ich am Anfang des Buches eine Gebrauchsanweisung, nämlich welche Kapitel sie lesen sollen, damit sie loslegen können, mit dem Tipp, die anderen Kapitel erstmal nicht zu lesen. Weil die halt dann eher für diejenigen sind, die schon länger dabei sind und vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail gehen oder zu theoretisch sind oder zu abstrakt sind oder was auch immer. Insofern, also für die Neulinge ist, wie gesagt, eine Gebrauchsanweisung. Lies die Kapitel, den Abschnitt und den Abschnitt und dann kannst du loslegen. Und ein Glossar am Ende.
Inwiefern kann man das wirklich wie so ein Kochbuch dann aus dem Regal nehmen? Also und sagen, ich hab jetzt hier eine Fantasy-Runde am Abend und ich brauche jetzt einfach mal schnell irgendwie ein paar Anregungen und lese mir jetzt nur das Kapitel zu Fantasy durch. Wird das funktionieren oder muss man das schon stärker noch bearbeiten?
Nein, das funktioniert wahrhaftig. Also man kann Fantasy lesen, kann sich dann da raussuchen, ob man Dark Fantasy oder High Fantasy machen will. Dann kann man sich die Schablone nehmen, dieses Kochbuch und kann dann damit erstmal ein Abenteuer machen. Einfach loslegen. Oder ich habe dann Verweise auf die einzelnen Techniken, die gut funktionieren, mit einem Kommentar dazu. Und dann kann man dann halt sagen, oh, hier bei Fantasy finde ich den Dungeon sehr spannend und dann liest man das Dungeon-Kapitel und kann dann damit weitermachen. Ist alles da, ist möglich. Ist als Gebrauchsbuch gedacht und nicht eins, was man von vorne bis hinten durchlesen muss.
Ich würde nämlich auch sagen, genau die Herangehensweise ist eigentlich ideal bei dem Buch. Also, dass man wirklich sagt, ich habe in 2 Wochen oder so diese und diese Idee für ein Abenteuer und kann die dann entsprechend mithilfe dieser Techniken aufbauen. Das ist nicht schlecht. Also, wenn man das Abenteuer sogar anschließend noch veröffentlichen möchte, gibt es irgendwie noch so ganz kleine Tipps zum Thema, wie publiziere ich was und wie muss das dann aufgeschrieben sein. Aber tatsächlich der Gebrauch am Spieltisch ist die eigentliche Idee von dem Buch.
Hier gab es jetzt gerade ganz frisch die Frage, ob es so ein durchgängiges Beispiel gibt oder generell, wie ist das mit Beispielen gehandhabt in dem Buch?
Ich habe da, wo ich es für sinnvoll halte, habe ich Beispiele eingefügt. Meistens, wenn ich dachte, dass das Beispiel besser erklärt oder unterstützend besonders gut erklärt, was ich denke, dann steht ein Beispiel dabei. Bei vielen der Techniken sind welche drin.
Ich meine, sozusagen von der Idee bis zum Abenteuer ist es nicht so, dass man am Anfang das nach und nach entwickelt und am Ende ein Beispielabenteuer dann
Nein, dazu sind die Techniken viel zu unterschiedlich. Dazu habe ich viel zu viele völlig unterschiedliche Sachen, die entweder, also kompatibel sind die alle miteinander, wenn man das gern möchte, aber man kann nicht alles zusammenpacken und so. Es ist eben, das ist das, was meiner Meinung nach dieses Buch von allen anderen Abenteuerschreibbüchern unterscheidet, nämlich, dass es eine große Bandbreite an Themen hat. Ich habe jetzt hier gerade den Adventure Maker in den Fingern, ist irgendwie relativ frisch bei Drive-Thru aufgetaucht. Und da hat auch einer seine eine Methode, wie er ein gutes Abenteuer schreibt, beschrieben und macht das auch sehr spannend und sehr gut. Aber es ist halt nur diese eine Methode und ich habe hier viel zu viele unterschiedliche Sachen. Also nee, es sind kurze Beispiele für die unterschiedlichen Techniken, aber es gibt kein durchgängiges, hier ist die Idee und dann kommen wir da am Ende raus. Dafür sind dann eventuell die Workshops gut, die ich auch parallel machen will.
Genau, ich wollte gerade sagen, also wenn es darum geht, lohnt es sich wahrscheinlich eher, die Workshops bzw. den Podcast dann anzuhören. Also da hatten wir beim letzten Mal ein Detektivabenteuer. Ich bin gar nicht sicher, ob wir da eins, ich glaube nicht, dass wir eins gebaut haben, aber zumindest wurde da nochmal klar, wie diese Mechanik funktioniert mithilfe dieser Museumsstruktur. Ich glaube, in dem letzten Podcast, den ich irgendwie jetzt zu 2/3 geschnitten habe, ging es um diese Aha-Methode, also Action-Hinweis-Methode. Und da haben wir, glaube ich, sogar ein Beispiel gemacht innerhalb des Podcastes. Also ein kleines Beispiel.
Da haben wir gezeigt, wie man die Techniken miteinander verbinden kann. Weil das ist meiner Meinung nach das Spannendste, was man mit dem Buch machen kann, indem man 2 oder 3 Techniken nimmt und die miteinander vermischt und guckt, was rauskommt.
Und vielleicht passt das dazu ganz gut, die Frage, inwiefern denn die Tipps ja getestet oder geplaytestet wurden, wie man das von anderen Rollenspielen kennt. Da wird ja nicht das Regelwerk rausgebracht und danach guckt man sich an, ob es so funktioniert. Also neben den Tipps, die von den Leuten, die es gelesen hatten, gab es da schon sozusagen Tests aufgrund dieses Buches, ein Abenteuer zu gestalten?
Ich würde fast sagen, dieses Buch wurde getestet durch die Abenteuer, die Andreas und ich unter anderem geschrieben haben. Für Cthulhu haben wir Sachen geschrieben. Das jüngste Abenteuer von dir war ja von Dread.
Genau.
Und also ich glaube schon, ja. Ob jetzt jemand der Kommentatoren das Ganze getestet hat, weiß ich nicht. Aber Frank Heller ist ja auch ein bekannter hier Autor bzw. Redakteur für Cthulhu gewesen. Und er war sehr angetan von dem, was er gelesen hat. Also er kennt die Sachen, wie man ein gutes Abenteuer schreibt. Und ja, ich war schon ganz schön, dann sozusagen das Lob dann anschließend noch zu hören.
Das war allerdings super, ja. Also bei mir war es so beim Schreiben, dass ich es umgekehrt gemacht habe. Ich habe erst getestet und dann aufgeschrieben. Beziehungsweise, wenn ich Techniken gefunden habe, die ich besonders interessant fand, dann habe ich mich zumindest hingesetzt und habe versucht, mal damit ein kleines Abenteuer zu machen. Also so ein grober Test hat mit allem stattgefunden. Und bei vielen Sachen ist es so, dass ich erst die Abenteuer dazu geschrieben habe und dann, also nehmen wir mal hier die personengeführten Abenteuer da aus der Cthulhuiden Welten, beziehungsweise später nochmal nachgedruckt, Gernwood Manor, beziehungsweise Verlobung auf Gernwood Manor heißt das Abenteuer. Das war ein ganz klassisches personengeführtes Abenteuer mit einem Beziehungsnetzwerk und Banks und so. Das ist so ein ganz klassisch danach entstanden. Und unser Abenteuer, was wir zusammen gemacht haben, Bilder waren, das war in der Deutschland.
Genau, das ist in dem von Cthulhu, zweiten, ja, Auflage von dem Deutschlandbuch, aber ich glaube, das kriegt man gar nicht mehr. Das Wort der Macht ist aber, glaube ich, dann als Detektivabenteuer ganz.
Ja. Genau, ganz das Wort erhellend. Der Macht haben wir ganz übel. Genau, das Dread-Abenteuer, was ich gemacht habe, ist dann eher halt so ein handlungsgeführtes Abenteuer. Wie kriege ich das hin, dass es kein Railroading ist und die Leute da trotzdem Spaß haben?
Ja. Man muss ja vielleicht auch nochmal sagen, es ist jetzt nicht, Andreas, ich denke mir aus, wie man Abenteuer schreibt und ich erkläre euch die Welt, sondern du hast ja versucht dann, also du hast es ja, das hattest du ja in deinem ersten Podcast schon erzählt, wissenschaftlich versucht zu hinterlegen, also verschiedene Quellen dir herangeholt, um sozusagen eben das Wissen der, jetzt klingt das gleich wieder noch überheblicher, wenn ich jetzt sage, du hast das Wissen der Rollenspielgemeinde geholt, um das da zu bündeln, aber es war ja schon der Versuch, so ein Buch zu schaffen, wo du verschiedene Dinge kombinierst.
Ich meine, zu dem Thema, falls du dich noch erinnerst, Patrick, wir haben mal vor Jahren einen Podcast zum Thema Adventure Funnel aufgezeichnet. Also in der normalen Reihe. Also selbst, ne, wir haben auch da, haben wir das Ding mal getestet und für gut befunden. Also es hat funktioniert. Ich glaube, ich habe da sogar mal zwei Abenteuer irgendwie auf der Podcast-Seite dann anschließend zu aufgeschrieben.
Und ich weiß, dass du mindestens eins oder zwei geschrieben hast mal für eine Con oder für deine Heimrunde, wo du gesagt hast, wir wollten mal Space 1889 ausprobieren. Ich habe den Adventure Funnel genommen.
Ah ja, das stimmt.
Auch steht. Ja.
Das stimmt.
Und ihr habt auch im Zusammenhang mit Pulp mal die ABCDEF-Methode beschrieben. Und die ist auch im Buch.
Mit Stefan. Das ist aber auch eine ganz tolle Methode. Da habe ich mit Stefan Drosten mal einen Workshop gehalten auf der CthulhuCon mit Devi Todesfalle.
Ja, Devi Todesfalle, genau, die Death Trap. Ja.
Wir hatten da sogar, ich glaube, eine Sammlung zugemacht.
Ja, das kann sein.
Vielleicht zu den Kommentaren. Da gab es hier auch noch ein, zwei Anmerkungen auch immer zu. Vielleicht kannst du kurz sagen, was sagen die da? Schreiben die da nur, oh, das hat der Andreas gut geschrieben? Oder also was ist so der Inhalt dieser Kommentare, die man dann da findet? Hier wird gefragt, ob die, dass man hofft, dass sie nicht zu normativ wären. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, was das für Zettel sind, wenn man das so zusammenfassen kann.
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Daniel Hessler hat irgendeinen Hintergrund mit Theaterwissenschaft oder irgendwie sowas in der Richtung und der verweist zum Beispiel auf irgendwie ein Buch, was interessant ist zum Thema, oder der hat einen Abenteuertipp mit reingeschrieben, das ist jetzt nicht auf dem Zettel, sondern ist als Textkasten drin, wie er so Kreativtechniken mit anderen Leuten zusammen macht. Die dann ins Abenteuer eingebaut werden. Drei wirklich nette kleine Techniken, was man da machen kann. Oder keine Ahnung, er kommentiert, als ich mich über die Drei-Akt-Struktur auslasse, schreibt er daneben, ach du je, so einfach habe ich das ja noch nie gesehen. Beziehungsweise, ach du je, das klang eigentlich mehr positiv im Kommentar. Das ach du je kann sich dann jeder selber überlegen. Oder keine Ahnung, da und da habe ich total schlechte Erfahrungen gemacht, steht da auch, ne? Wenn ich dann gesagt habe, das funktioniert, und dann steht dann daneben, nee, bei mir funktioniert das nicht, das halte ich für eine ganz blöde Idee. Sowas. Die sind sehr persönlich, die Kommentare, und sehr, sehr unterschiedlich.
Das macht das Ganze auch so spannend. Also ich finde es ja immer sehr aufregend zu sehen, wie andere Leute was andere Leute aus dem Text beziehungsweise auch aus einem Abenteuer machen, was man selber mal geschrieben hat oder sowas. Das erhöht den Reiz des Lesers und natürlich auch gleichzeitig bekommt man nochmal zwei, drei andere Gedankenanstöße. Das ist ja das Tolle daran.
Ja, genau. Also wir erzählen das ja immer wieder, Daniel, du und ich. Wir lesen sowas wahnsinnig gern. Also
das stimmt,
diese Designnotizen und Kommentare des Designers und warum habe ich mir irgendwas gedacht oder so. Deswegen haben wir die da ja auch mit reingenommen, weil wir das selber gerne lesen und ich persönlich das auch sehr spannend finde, die Sicht zu ändern. Wo ich auch großen Wert drauf lege beim Buch, ist, dass es nicht die eine Methode gibt, die immer funktioniert. Und es gibt eben kein gutes Abenteuer TM, sondern es gibt nur Abenteuer, die für meine Gruppe funktionieren oder eben nicht funktionieren. Da muss man halt ausprobieren. Und entweder es klappt für einen selbst oder es klappt nicht. Und da ist jede Gruppe total unterschiedlich.
Gut, wir kommen jetzt bei den Fragen so ein bisschen von dem Buchinhalt weg. Kommen wir vielleicht da gleich nochmal hin. Ist ja nicht abgeschlossen. Sondern in die Richtung, wie lange hast du für das Buch gebraucht und was hast du selber Neues gelernt dabei?
Neues gelernt habe ich viel während des Schreibprozesses. Ich meine, also wie lange ich an dem Buch geschrieben habe, kann ich nicht sagen, weil die Idee schon sehr lange gärt. Und ich würde mal sagen, die allerersten Anfänge, wo ich überlegt habe, wie man sowas aufbauen könnte, sind so 4 Jahre her, schätze ich mal, ganz grob. Irgendwie sowas. Ich glaube, vor 3 Jahren ungefähr habe ich dann angefangen, das wirklich zu schreiben, aber halt jetzt nie mich hingesetzt mit Deadline und das muss jetzt passieren, sondern das ist halt gewachsen.
Ja, ich glaube, wir hatten wir letztens noch überlegt, auf der letzten DCC,
die letzte Cthulhu-Con, ja.
Hatten wir das dann in so einem Live-Video, glaube ich, angekündigt, dass das Buch kommt. Da hattest du das dann schon vorgestellt.
Genau. Und das ist ja genau, schon ein bisschen her. Ja, dass es fast fertig ist, das Buch, ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her. Und dann hat das halt nochmal locker ein Jahr gedauert, bis man dann so die letzten Reste, das letzte Schleifen, die letzten Lücken, die gefüllt werden müssen, etc. Das dauert dann halt auch nochmal, ne, bis wir uns dann Gedanken über das Layout gemacht hatten und so. Also das ist, sagen wir mal, es stand irgendwann mal im Raum, das ziemlich genau vor einem Jahr rauszubringen. Und dann hat sich das, weil halt immer wieder neue Sachen dazu kamen, halt immer wieder verzögert. Ich glaube, das ist bei vielen dieser Projekte so. Und selbst gelernt habe ich wahnsinnig viel, weil man während dieses Prozesses halt weiterliest. Ne, das ist, ich habe natürlich dann sehr, sehr neugierig alles, was ich im Internet und in Rollenspielbüchern an entsprechenden Tipps gefunden habe, habe ich halt alles sehr neugierig gelesen, habe das versucht, in meine Theorien mit einzubauen oder als zusätzliche Theorie mit reinzunehmen oder als Variante oder als Kombination oder was auch immer. Insofern, da lernt man halt dementsprechend einfach durch die Recherche wahnsinnig viel.
Ja, vor allen Dingen ist es eben auch ein interessanter Prozess. Also, das dürfte wahrscheinlich das längste gewesen sein, was du rollenspielerisch geschrieben hast, oder?
Ja, mit Abstand. Ja.
Das braucht seine Zeit. Es ist, sowas ist sehr anstrengend, da braucht man viel Kraft, um sich da durchzubeißen, gerade so bis zum Ende hin.
Das Ende ist immer wahnsinnig anstrengend. Also die letzten Lücken zu füllen, wo man gar nicht so, alles, was einem leicht von der Hand geht, hat man ja schon geschrieben. Das alles, was
genau, übrig bleibt. Genau, den angenehmen Teil hat man schon gemacht.
Genau, ja. Und das ist dann richtig Arbeit.
Ja. Ja, aber das ist ja immer so. Der letzte Feinschliff kostet dann immer noch am meisten Zeit.
Pareto lässt grüßen, ne? Die letzten 20%.
Genau.
Ich glaube, beim Buchschreiben ist es noch schlimmer. Ich glaube, da sind die letzten 5% sind 95% der Zeit oder so. Das ist Wahnsinn.
Vielleicht kurz die Frage hier aus dem Chat, die kann ich sogar beantworten. Das Buch wird es auch ganz normal später im Handel geben. Momentan kriegt man das quasi, das ist dann der Vorbestellerbonus. Dann zum einen die Fibel, die du ja auch geschrieben hast, diese Spielleiter-Fibel, die wir zum Gratis-Rollenspieltag rausgebracht haben, kostenlos dazu. Und das PDF ist ein bisschen günstiger.
Genau, so ein kleiner Subskriptionspreis, der dann da drin ist, ja.
Das ist das, was wir da als Bonus haben. Vielleicht sagst du mal ganz kurz was. Zur Fibel selber haben wir, glaube ich, schon mal was gesagt.
Ich glaube, kurz, ja.
Vielleicht auch da die Frage, wie da die Idee gekommen ist und ja, wie lange das dann gebraucht hat von dieser Idee, dieser kurzen Tipps. Sind, glaube ich, 6 Tipps. Ich habe die gerade jetzt nicht vorliegen.
Die Anfängerfibel.
Genau.
Da hatten wir uns kurz drüber unterhalten, was könnte man für den Gratis-Rollenspieltag machen. Und dann hatten wir relativ schnell diese Idee. Und ich glaube, geschrieben habe ich das innerhalb von einer Woche oder so. Das war
wir mussten, sagen wir mal, wir mussten auch, es musste schnell gehen. Also
Genau das. Und ich habe halt, man hat halt immer wieder diese Fragen und es tauchen auch immer wieder die gleichen Tipps auf. Und da hat man halt auch schon viel gelesen in Foren und so. Und da gibt's halt auch immer wieder Sachen, die ich lese, die dann an Tipps für Anfänger gegeben werden, die ich prinzipiell richtig, aber für Anfänger ungeeignet halte. Weil wenn ich mich an meine Anfängerzeit erinnere, dann habe ich diese Tipps gelesen, hab die abgehakt als bräuch nicht, ich kann das besser und hab's dann anders gespielt. Und ich glaube, das ist auch das Erste, was ich da reinschreibe. Das ist halt ein Prozess, die Spielleiterei. Man probiert erst Dinge aus, die man später für nicht so gut hält, oder man verwirft vorher Ideen, die man später für als wichtig erkennt oder so oder umgekehrt. Oder man findet am Anfang Sachen wichtig, die man später für blöd hält oder so. Und insofern habe ich die Anfängerfibel halt entsprechend gemacht, dass man sehr grundlegende Sachen kriegt, die halt auch ein Anfänger wirklich beachtet. Und das alles, was ein bisschen komplexer ist, kann man selber ausprobieren. Das ergibt sich dann später.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist ja erstmal die Angst davor zu verlieren, hinter dem Spielleiterschirm jetzt in Anführungsstrichen verstanden sitzen zu müssen und verantwortlich für das Gelingen dieses Abends sich zu fühlen. Da ist es eben auch da viel Übung dabei. Eine sehr interessante Frage finde ich gerade. Was ist der schlechteste Tipp, den du woanders gelesen hast? Hier wird jetzt auf Tipps in Grundregelwerken verwiesen, die manchmal seltsam gefunden werden. Ist dir da beim Schreiben irgendwas begegnet, wo du gedacht hast, das kann doch gar nicht und wieso wird das so?
Boah, das sind so Sachen, die ich relativ schnell wieder vergesse. Mhm.
Also ich kann aus meinem Fundus hier, wie man ein Abenteuer leitet, natürlich zitieren. Aber ich glaube, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und zwar war es, dass man beim ersten Mal Spielleiten die Gruppe in Stimmung bringt, indem man ein Gedicht vorträgt. Das funktioniert nicht. Das ist, also ich kann mir nicht mal vorstellen, ein gutes Gedicht vorzutragen. Was würde ich sagen? Nee, ja. Lieber überspringen. Das andere,
wobei ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr Society of Dreamers beide schon mal gespielt habt. Da ist ja kein Gedicht am Anfang.
Gespielt nicht, nein.
Da ist ja kein Gedicht am Anfang, aber da soll man ja auch in so eine meditative Stimmung reinkommen.
Das ist richtig, du musst den Raum auch reinigen.
Ja gut, das ist noch ein bisschen verrückt, wenn du rumschreist, aber danach sozusagen in diesem meditativen Zustand, das kann dann schon, aber gut, wir hatten auch schon über Trailermusik und so gesprochen, ne?
Ja, es ist eine andere, also ich meine, das Gesellschaft der Träumer kommt ja auch aus einer anderen Ecke. Also das geht ja schon in diesen Nordic Lab-Bereich, was auch nochmal was Besonderes ist. Aber es geht ja hier konkret um Tipps für Spielleiter beziehungsweise Tipps zum Abenteuer schreiben.
Was ich generell für relativ schlechte Tipps halte, die immer und immer und immer wieder auftauchen, ist der direkte Vergleich zum Roman oder Film, die sehr häufig einfach nicht funktionieren. Und da ich habe ja ein Kapitel ganz am Anfang, wo ich mich mit ein paar Grundlagen auseinandersetze. Und das erste ist, das Drei-Akt-Modell, guckt es euch an und dann vergesst es wieder, das braucht kein Mensch, ist die grobe Aussage. Und dabei bleibe ich, also das ist klar, Drei-Akt-Modell heißt ja nur, wir brauchen einen Anfang, Mitte und ein Ende. Und das braucht natürlich auch ein Abenteuer. Aber sobald man da tiefer einsteigt und Fünf-Akt-Modelle und 9-Akt-Modelle und was es nicht alles gibt und irgendwelche Theater, Theater passt ja schon wieder.
So Romanschreiben.
Romanschreiben-Tipps, die halt einfach häufig fehlgeleitet sind, gute Idee, aber sehr theoretisch und nicht am Spieltisch mal hinterfragt, beziehungsweise wahrscheinlich einfach nie wirklich gemacht. Und das sind so die Sachen, die ich immer wieder lese, die ich mit Stirnrunzeln abtue. Ob ich die jetzt als super mies und super schlecht bezeichnen würde, möchte ich gar nicht mal sagen, aber fehlgeleitet nenne ich sie mal.
Wie gehst du denn mit dem Vorstellen von Szenen um? Also ich weiß, einer der Tipps, die als Spielleiter irgendwann kommt, ist, jetzt mal dir nicht die große epische Szene aus, weil du dann in Gefahr gerätst, die Spieler dahin zu lotsen. Das ist ja schon auch eine Frage von Abenteuergestaltung. Ist so eine Szene so ein Ankerpunkt mittendrin, wo ich die Spieler hinlotsen muss? Oder?
Boah, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken zu gemacht, weil, sagen wir mal so, wenn ich die Szene ankündige, sozusagen indirekt, und dafür sorge, dass die Spieler auch Interesse haben, zu dieser Szene hinzukommen, dann kann man das wunderbar machen. Dann ist es nämlich kein Railroading. Dann sorge ich nämlich dafür, dass die Charaktere dahin wollen, beziehungsweise die Spieler dahin wollen. Und wenn ich jetzt ein Detektivabenteuer habe und man kann schon erahnen, dass der Bösewicht, den man findet, uns eine riesige Schlacht liefert und alle freuen sich auf die Schlacht, dann kann man das wunderbar da am Ende hinsteuern. Man muss dann halt nur zur Not, falls die Charaktere tolle Ideen haben, beziehungsweise die Spieler tolle Ideen haben, muss man halt das eventuell dann bereit sein, über den Haufen zu werfen. Das ist so ehrlich gesagt ein Tipp. Mal dir keine großen Szenen aus, den ich so in der Form noch nie gehört habe. Das muss ich ja gestehen.
Okay.
Ich lese hier gerade was von Band 2, wie man Abenteuer nicht gestaltet. Ist ein sehr interessanter Gedanke. Aber es ist nicht so, dass nicht noch genug Ideen da waren für einen zweiten Band. Also in eine etwas andere Richtung. Da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, ob man das Ganze noch fortsetzen kann mit einem anderen Schwerpunkt dann. Da müsste man aber mal in Zukunft gucken. Also da würde ich dann tatsächlich, da spricht dann letztendlich der Unternehmer hier. Da müsste man dann eben schauen, dass das Buch irgendwie auch Kundschaft findet und Interesse findet bei der Leserschaft. Dann kann man natürlich auch überlegen, tatsächlich noch einen zweiten Band zu machen. Und ich sag mal, einen ganz groben Plan hätten wir sogar schon, beziehungsweise Andreas hätte ihn, was man als nächstes machen könnte.
Wir hatten da schon was besprochen. Willst du das jetzt hier spoilern?
Nee, ich glaube, das bleibt noch unter Verschluss, bis wir dann dazu kommen.
Genau, das ist ja auch noch sehr, 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 sagen wir, steckt noch sehr in den Kinderschuhen, ob wir das so machen können oder nicht. Aber ich habe auch überlegt, ich werde weiterhin Techniken sammeln, die ich finde, und werde die weiterhin ausprobieren und kombinieren mit anderen Sachen und so und gucken, ob man die weiterentwickeln kann. Und vielleicht reicht es ja irgendwann, um ein zweites Buch zu füllen, dass man sagt, wir haben noch mehr wir haben noch andere Techniken, wir haben noch was, noch Sachen zum Verfeinern. Vielleicht mache ich dann ja auch irgendwann die Büchse der Pandora der Indie-Spiele auf und man kann die sich nochmal angucken. Wie gesagt, wenn vier Spielleiter am Tisch sitzen und jeder was zu sagen hat und am Anfang.
Sehr, sehr faszinierende Methode eigentlich. Also das bringt dann natürlich nochmal eine ganz andere Form von Technik mit sich, wenn man sich dem widmet, ja.
Spannend fände ich es im zweiten Band. Und wie gesagt, Ideen hängen ja in der Luft, da müssen wir mal gucken. Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie sich das Abenteuer gestalten dann jetzt nach der Vorbestellaktion verkauft. Wenn die Bücher, die zusätzlich da sind, alle wie Blei im Regal liegen, dann wird wohl der zweite Band eher nix. Während wenn sich noch ein paar andere Käufer finden, dann kann man drüber nachdenken.
Gucken wir einfach mal. Also bislang sieht es ja ganz gut aus. Ne?
Genau, ja. Ja, ich denke auch. Ja, ja.
Gut, ich würde noch mal eben gucken, ob Fragen kommen. Ansonsten habe ich nämlich, würden wir langsam zum Ende kommen. Ich habe da noch eine Frage ist noch im Raum, die würde ich dann aber mit dem Ende verbinden. Darum warte ich mal, weil ich sehe, es wird noch getippt,
genau, sehr gut.
Sieht man ja alles.
Ja, sollte noch irgendwie eine Verlagsfrage generell da sein, können wir die natürlich auch noch beantworten. Das können wir natürlich machen.
Hier ist gerade eine Frage aufgetaucht, welche guten Beispiele für Mainstream-Abenteuer ich habe.
Da ist die erste Frage, was ist denn ein Mainstream-Abenteuer? Da müsste ich jetzt erstmal zurückgehen.
Ich vermute mal, er meint klassische Spielleiter-Spieler-Aufteilung, oder?
Weiß nicht, vielleicht, Fantasy, aber das ist ja das Tolle an dieser Interaktivität. Wir können jetzt, wir befinden uns in der Brechtschen Radiotheorie gerade. Wir können, es ist das Sender-Empfänger-Modell.
Von einem Kapitalistenverlag, also für ein offizielles System.
Genau.
Okay, D&D.
Alles klar, also Mainstream ist D&D, DSA.
Bei D&D, also da gibt's ja einfach auch sehr, sehr gute Sachen, also.
Ich fand die Attentäter von DSA gut damals. Ich weiß, dass das als verpönt ist als böses Railroading, aber ich habe da riesen Spaß mit gehabt.
Das ist, wenn ich grad,
kennst du das fand Patrick?
Ja, wenn ich gerade eine Spielerin am Ende kurz vor dem Finale sagt, oh, das könnte ja auch so und so sein und du dir denkst, wieso kannst du die Überraschung? Ich habe nichts angedeutet.
Ja, genau. Was ist denn hier die rote Hand des Unheils oder wie heißt das?
Red Hand of Doom. Das fand ich gar nicht so spannend. Ich sag mal, Festung im Grenzland ist ein sehr gutes Abenteuer.
Das ist wahnsinnig gut. Burg Bernstein bei den ganzen alten Dingern, da könnte ich stundenlang erzählen. Burg Bernstein ist wahnsinnig gut. Das ist ein ganz toller Funhouse Dungeon. Das macht riesig Spaß.
Wenn ich mal so nachdenke von aktuelleren Sachen, weiß ich gar nicht. Ich bin bei den aktuellen Sachen gar nicht mehr so auf dem Laufenden, muss ich gestehen. Also
ich habe ein oder zwei Sachen von der Kadaverkrone von Pathfinder gespielt und fand die recht gut. Hat mir Spaß gemacht.
Die alter Klassiker, den wir eigentlich ganz gerne gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das durchgemacht haben. Ich glaube nicht. Wir sind gar nicht bis zum Ende gekommen. Aber das war die Schmiede des Zorns. Das war aber auch ein Dungeon Crawl. Leider bei den neueren Abenteuern immer ein großes Problem. Sehr viel Text. Wahnsinnig viel Text.
Ja, wahnsinnig viel Text.
Es ist nicht so für die Vorbereitung ein bisschen lästig. Also
gut. Also nicht D&D in DSA, aber eins der besten Abenteuer, die ich kenne, ist Froschkönig-Fragmente für Cthulhu. Das ist ein wahnsinnig gutes Detektivabenteuer. Das ist so, ich glaube, es wurde vor kurzem als das beste Cthulhu-Abenteuer aller Zeiten gewählt, irgendwie im Cthulhu-Forum oder so. Und das hat's echt verdient. Das ist ein wahnsinnig gutes Abenteuer. Und spielt rein zufällig in der Stadt, in der ich geboren wurde. Das ist ganz praktisch. Oder wo ich, nee, stimmt nicht, ich bin gar nicht da geboren worden, aber ich bin da mit zwei hingezogen worden. Bin da aufgewachsen. Ja. Aber das ist richtig gut.
Kommt man nur ja, nicht mehr dran, wahrscheinlich.
Ja, das ist leider wahr. Da kommt man nicht dran. Das ist etwas schade.
Obwohl, vielleicht in der Nationalbibliothek. Also das nochmal.
Fernleihe. Über die Laie.
Ich habe damals mehr alte Cthulhu-Abenteuer über die Fernleihe in der Bibliothek besorgt. Weil eigentlich müssen die ja in der Nationalbibliothek liegen.
Stimmt.
Ja. Das ist dumm, richtig, ja.
Das ist nicht dumm.
Ja, ich glaube, für Cthulhu gibt's so ein paar Sachen, die richtige Klassiker sind. Also da muss man ja auch zum Beispiel bei Pagan Publishing sind wahnsinnig gute Sachen erschienen damals. Ja, also ja. John Tynes hat da ein paar richtige Highlights geschrieben. Das Problem ist, wir können ja mal, ich bin mir sicher, dass wir da noch das ein oder andere besprechen werden. Wir haben ja auch im Podcast haben wir zusammen mit Christoph Maser eine Reihe, wo es um Abenteuer erforschen geht. Da haben wir ja auch von Unknown Armies was besprochen und auch hier der Zorn des Bären.
Genau, wollte ich gerade sagen, den hattet ihr.
Den fanden wir auch sehr schön. Also in gewisser Weise, auch natürlich zu lang in der Darstellung, aber trotzdem.
Ja, aber da diskutieren wir ja drüber. Wahrscheinlich würde das Abenteuer nicht funktionieren ohne diese Länge. Wo wir eventuell noch drüber reden wollen, ist Rough Night in Three Feathers, der das alte Warhammer-Klassiker.
Ja, oder Schatten über Bögenhafen, ebenfalls ein Klassiker.
Ja, genau. Da kann man auch viel. Wir hatten da viel auch.
Ja, da ist eine ganze Liste noch an möglichen Abenteuern, die man besprechen kann. Ja. Ja, und ansonsten darf man natürlich nicht vergessen, ne, also wenn wir bei Kapitalistenverlag sind, also für Dungeon Call Classics gibt's auch wahnsinnig gute Abenteuer.
Ich wiederhole das immer wieder gern. Ich hab die Redaktion für die Übersetzung, helfe ich deswegen mit, weil ich das für die unterhaltsamsten Abenteuer der kompletten Branche halte. Zumindest reproduzierbar unterhaltsam. Es ist halt einfach klar, jede Reihe produziert gute Abenteuer, aber das einfach reproduzierbar jedes Abenteuer auf seine Weise irgendwie toll ist, das habe ich so noch nirgendwo erlebt. Das genau. Okay, genug der DCC-Werbung.
Ja, klar. Mhm.
Hier ist noch eine Frage aufgetaucht, und zwar, ob in selbstgeschriebenen oder gekauften Abenteuern passiert es relativ häufig, dass es Spannungslöcher gibt, also wo die Sitzungen hinplätschern und einfach nichts passiert und Spieler und Spielleiter sich eventuell langweilen oder sich das anders vorgestellt haben. Ob es Tipps zu solchen Hängersituationen gibt? Ja, aber vermutlich anders, als du dir das jetzt denkst. Also was ich mache ist, dass ich 2-3 Situationen aufzeige, die so eine Situation verursachen können. Nämlich Rätsel, die ins Nichts laufen oder ähnliches. Auf die gehe ich ein. Das heißt, ich gehe dann eher darauf ein, wie man sowas dann von Grund auf verhindert. Wenn man da erstmal drin ist, dazu sage ich nichts. Einfach, weil das kein Design-Tipp ist, sondern das Design geht ja darum, vorher dafür zu sorgen, dass sowas nicht auftritt.
Als Beispiel können wir mal die klassische Situation ist das ja vor allen Dingen in Detektivabenteuern.
Ja.
Da ist die Situation häufig so, dass man zu einem Tiefpunkt kommt, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Was ist denn da die Lösung? Also wie umschifft man dann diesen Tiefpunkt?
Indem man immer dafür sorgt, dass es weitergeht.
Saublöder. Sehr gut.
Genau, also die Idee ist, dass man
genau.
einfach so viele Hinweise haben und die so offensichtlich rumliegen lassen, dass die Spieler einfach immer wissen, wo sie als nächstes hingehen können. Das ist so der Haupttipp, wenn man da, also die Struktur, die ich da vorschlage, diese Museumsstruktur, wenn man die aufgreift und konsequent durchzieht, sollte es zu diesem Hänger eigentlich nicht kommen. Ne, man gibt ganz viele Hinweise, und wenn die Charaktere ein paar von diesen Hinweisen, was weiß ich, die Hälfte oder ein Dreiviertel gesammelt haben, dann wissen sie automatisch, wo es im Abenteuer weitergeht. Und da muss man die Leute nicht irgendwie hart verarbeiten lassen oder sowas, sondern einfach nur, solange sie sich Mühe geben, kriegen sie Hinweise, und diese Hinweise führen sie irgendwann zum Ziel. Das ist so die grobe Idee. Und das Mühe geben ist halt das Wichtige. Ne? Also die Leute müssen was zu tun bekommen und müssen das dann auch machen wollen.
Was ich immer ganz interessant fand, war, dass die Spielercharaktere, also die Spieler müssen arbeiten für ihren nächsten Hinweis oder irgendwie sowas. Und schon hat man genau was so, zu tun. Ne?
Also ich würde sagen, das klassische Beispiel ist, dass es eben nicht einen Zeugen gibt für den Mord oder sowas, sondern 12. Und die 12 sind ein bisschen verteilt, und die sind teilweise vielleicht nicht so leicht zu erreichen oder sind am Anfang nicht so willig zu reden oder was auch immer. Aber wenn man 2, 3, 4 oder 5 von den 12 verpasst, weil man eben nicht schafft, die zu befragen oder sie nicht findet oder was auch immer, ist das nicht schlimm, weil wenn man wenigstens 6 von denen befragt hat, weiß man, wo es weitergeht oder kennt den Mörder oder wie man es auch immer aufziehen will. Und wenn man das so gestaltet, dann klappt's normalerweise ganz gut. Denke ich.
Musste gerade an irgendein Cthulhu-Abenteuer denken, wo ich dann hab fallen lassen, mitten so kurz vorm Finale, gefühlt für Daniel, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, so, keine
das
Ahnung.
Das war das Abenteuer, was Andreas und ich
geschrieben haben. Genau. Ja, genau. Dann ist Daniel fast vom Stuhl gefallen.
Obwohl irgendwie, weiß ich, pro Tatort irgendwie 4 oder 5 Hinweise.
Aber keine Ahnung, wo es weitergeht. Das
ja, null Idee, wo es weitergeht.
Aber es lag bestimmt nicht am Abenteuer, sondern am Spielleiter, würde ich mal behaupten.
Ja. Natürlich. Bestimmt. Dankeschön. Danke.
Sagen wir mal.
Aber vielleicht.
Das kann natürlich nicht am Abenteuer gelegen haben, weil wir haben ja diese tollen Grundlagen für Abenteuergestalten benutzt. Insofern muss das Abenteuer perfekt gewesen sein.
Es war am Ende war es auch eins der besten, was ich gespielt. Also will ich sagen, jetzt nicht nur, vielleicht nicht nur, weil die Autoren hier sitzen.
Natürlich.
Ja. Ich habe aber, es gab hier nochmal die Idee, die ich auch gar nicht so schlecht fand. Müssen wir aber, glaube ich, intern auch nochmal überlegen, gemeinsam Abenteuer hier bei einem Discord zu machen. Auf keinen Fall heute. Aber da ist mir die Frage durch den Kopf gegangen: Wie lange braucht man denn für ein Abenteuer? Also, ne, wir reden jetzt nicht von dem super bis ins kleinste Detail, sondern um einen guten, vernünftigen Bogen zu haben. Wie lange braucht man?
Also mit meiner Lieblingstechnik da, dem Adventure Funnel oder auch mit der ABCDEF-Methode, würde ich sagen, braucht man eine halbe Stunde bis Stunde, um den Spielabend spannend zu füllen. Mehr ist nicht nötig. Wahrscheinlich eventuell sogar nur eine halbe Stunde oder so. Oh Gott, jetzt bin ich abgelenkt, weil ich eine Frage gelesen habe. Ich habe den Faden verloren, genau. Ist egal. Also je nachdem, wie der man ins Detail gehen will. Ach so, genau, wenn man sich ein bisschen mit Improvisieren auseinandersetzt, weil da gibt's ja auch noch so 2-3 Tipps zu, dann kann man sogar mit weniger Vorbereitung auskommen. Aber es geht ja nicht ums Improvisieren, es geht ja ums Feuergestalten. Das geht relativ schnell.
Ich glaube, es dauert immer länger, wenn man möglichst originell sein möchte. Also wenn man jetzt vielleicht das Ganze auch schreibt, um es später mal zu veröffentlichen, aber erstmal mit der Spielrunde spielen will, dann muss natürlich eine gewisse Originalität vorhanden sein. Also man muss dann schon überlegen, dass vielleicht der klassische Ork-Angriff auf das Dorf jetzt nicht so unglaublich spannend ist als Abenteuereinstieg. Und das Spukhaus bei Cthulhu eben auch sehr oft da gewesen ist, aber es dann schon einen sehr cleveren Twist braucht, um es für die Veröffentlichung irgendwie brauchbar zu machen.
Wie Frank Keller schon sagte, da kann man eben nicht die erste Idee nehmen, die einem in die Sehnen kommt, sondern man muss die dritte oder vierte nehmen, weil erst die ist dann in irgendeiner Form originell. Und das ist für die Heimrunde ja völlig wurscht. Und da kann man mit dem Adventure Funnel oder dem ABCDEF kann man wunderbar sich an Klischees bedienen oder Sachen aus Filmen und Büchern oder Comics oder was auch immer übernehmen und kann einfach ein bisschen Brainstorming machen und dann hat man hinterher ein Abenteuer, was man irgendwie spielen kann. Das geht relativ schnell.
Ja, würde ich auch sagen.
So, hier ist noch eine Frage aufgetaucht. Gibt es, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe.
Ach so, ich verstehe sie. Die Frage ist, gibt es für dich besondere Todsünden bei der, also bei gewissen Abenteuern, also zumindest was gewisse Tropes angeht, wie beispielsweise Zeitreisen oder sowas. Also ne, gewisse No-Gos, die man bei einem guten Abenteuer vielleicht gar nicht einbauen sollte. So verstehe ich zumindest die Frage.
Ja, bloß, ich verstehe die Zeitreisen nicht.
Zeitreisen ist ja wahnsinnig kompliziert. Die habe ich erst letztens irgendwo gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war bei Fear of the Black Dragon war es. Genau, weil in dem Szenario hier das Visandarium von Calabraxias oder so ähnlich heißt das Abenteuer, ja.
Ja.
Da gibt's auch einen, ich glaube, einen Zeitreise-Eidechse gibt's da. Klingt bescheuert, ist aber ganz unterhaltsam.
Okay.
Typisches Dungeon Core Classics Abenteuer eben. Und da sind natürlich Zeitreisen, machen das Schreiben von Abenteuern natürlich ein bisschen schwierig, wenn irgendwie die Charaktere zu dem und dem Zeitpunkt da sein können und Sachen in der Zukunft beeinflussen. Ja. Also da muss man ein bisschen genau. Zeit nehmen, wenn man sowas schreiben
will. Also die einzige Todsünde, die ich bei Zeitreise sehen würde, ist, dass ich mir vorher nicht im Detail Gedanken gemacht habe, wie die Zeitreisemechanik, also jetzt nicht Regelmechanik, sondern in der Welt, wie das funktioniert. Da muss man sich genau überlegen, wie funktionieren Paradoxe, was ist, wenn ich was ändere, kann ich bestimmte Dinge tun oder so. Und wenn man da ein paar Oldschool-Zeitreise-Rollenspiele sich schnappt, die haben da teilweise sehr schlaue Regeln, wie man diese Probleme umgeht, Entschuldigung, indem es keine Ahnung, die Charaktere können immer nur hin- und zurückreisen. So. Und dann können sie dies hin und her springen, das geht eben nicht. Da kann man schon mal sehr vielen Sachen aus dem Weg gehen. Oder keine Ahnung, wenn man jetzt hier Doctor Who nehmen, Wibbly Wobbly, da kann man dann auch viel mit erklären, einfach, wenn man sich da Gedanken drüber gemacht hat, sowas geht.
Ich hätte auch noch ist kein richtiger Trope, aber eben so ein besonderer Effekt, den man erzielen möchte. Und zwar der Twist am Ende von so einem Abenteuer. Den finde ich auch meistens sehr schwierig aufzubauen, weil wir ja eben nicht in einem Film sind oder sowas. Und da würde ich gerne kurz an die Geschichte erinnern aus dem letzten Abenteuer-Forschen-Podcast, wo es um den letzten Teil von Bill Toke ging mit der Sekte. Da gibt es ja einen Twist am Ende. Der hat aber in deiner Runde auch nicht so recht funktioniert, glaube ich, ne? Auch wenn der beim Lesen sehr toll ist.
Der war beim Lesen, war der ganz wunderbar. Ich weiß gar nicht, in deiner Runde war es ja, glaube ich, auch so? Oder also irgendwie habe ich eine Bestätigung gefunden.
Ich habe nicht gespielt. Nicht so, ich habe das
so, okay, gelesen. Okay. Also das war, ich habe das gelesen und das ist halt ein Twist. Und dieser Twist war den Spielern am Ende einfach egal. Also das war eine Pointe. Und die haben das gehört, haben gesagt, aha, und konnten meine Begeisterung dafür nicht ganz nachvollziehen. Aber das hat dem Abenteuer nicht geschadet. Das ist ja der wichtige Teil. Also man sollte niemals das Abenteuer auf einen Twist aufbauen, der dann unbedingt als Pointe funktionieren muss, damit das Abenteuer funktioniert. Das wäre definitiv eine Todsünde, weil das funktioniert halt viel zu selten.
Wir sollten es nicht spoilern. Vielleicht hört der ein oder andere zu. Also wer gespoilt werden möchte, kann ja einfach zum Podcast gehen, sich das anhören. Guck mal, wie geschickt ich die Leute dazu bringe, den Podcast anzuhören.
Ich bin zutiefst beeindruckt. Das ist Marketing pur.
Ja, ich weiß. Es ist wirklich 1A. Aus der Frank-Elzner-Moderationsschule gelernt, ja.
Wunderbar. Ja, wird Plottrüstung angesprochen als Thema? Nein, ich weiß nicht, was Plottrüstung ist.
Das wird mich jetzt auch interessieren, was Plottrüstung ist. Während die Antwort geschrieben wird, unterbrechen.
Genau, gute Sache.
unterbrechen
wir kurz
unsere Gedanken. Genau.
Wir könnten einen Werbeblock machen. Das wäre
auch nicht schlecht.
So unbesiegbare Erzschurken. Nein, spreche ich nicht an. Okay, jetzt weiß ich, was gemeint. Also mit Plottrüstung ist gemeint, dass es sowas wie zum Beispiel unbesiegbare Erzschurken gibt, die auftauchen, zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht besiegt werden dürfen oder sterben dürfen. Das muss man sich dann bis zum Showdown des Abenteuers aufheben und deswegen müssen die entkommen, so oder so. Das spreche ich nur sehr, sehr indirekt an im Thema Railroading, indem ich erzähle, was Railroading ist und dass man das lassen sollte. Nämlich die Spieler zu etwas zwingen, was sie nicht wollen. Und dazu gehört, den Erzschurken entkommen lassen. Und das ist halt einfach klassisches Railroading und deswegen darf es nicht gemacht werden, meiner Meinung nach. Das spreche ich nur sehr, sehr indirekt an, muss ich gestehen. Aber ja, steht auch drin.
Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Nein, stimmt nicht ganz. Ja, doch, knapp ist immer richtig.
Boah, knapp, ne? 50 Minuten, sagen wir mal.
Genau.
Ich denke, du hattest noch eine Abschlussgeschichte, die wir
ja, ans Ende setzen. Ja, ich glaube, das war die Fragestellung, die wir, glaube ich, nochmal besprechen müssen, ob man mal gemeinsam in so einem Discord gemeinsam so ein Abenteuer gestaltet. Finde ich als Idee nicht schlecht. Muss man aber ein bisschen mehr vorbereiten. Wir müssen uns ja vorher überlegen, was für ein Genre soll das sein, damit wir nicht wirklich bei Null anfangen. Ich glaube, dann reicht das alles nicht aus. Und dann ist auch die Frage, wie man sowas in so einem Discord vernünftig macht. Nehmen wir als Idee und Anregung einfach mal mit. Und letzte Frage wird hier gestellt. Vielleicht wird man ein besserer Rollenspieler durch das Buch.
Ich würde sogar sagen, man wird ein besserer Mensch durch das Buch.
wie immer sehr bescheiden.
Ja, das ist selbstverständlich. Um ganz kurz die Frage ernsthaft zu beantworten. Dieses Buch ist eine 256 Seiten dicke Aufforderung, Dinge auszuprobieren und dadurch zu lernen. Zu lernen, was für einen selber funktioniert, was für andere funktioniert, etc. Und alles, was nicht ausprobieren ist, ist die Erklärung, wie man, oder beziehungsweise der Versuch zu erklären, wie bestimmte Dinge funktionieren, dass Leute, die Dungeons hassen, vielleicht mein Kapitel lesen und hinterher sagen, ach so, naja, wenn man es so macht, kann so ein Dungeon ja sogar Spaß machen. Insofern möchte ich hocharrogant diese Frage mit Ja beantworten. Einfach, wenn man wirklich ausprobiert und lernt, kann man dadurch kein schlechterer Rollenspieler werden. Insofern sehr, sehr indirekt, aber genau.
Ich bin mir ganz sicher, dass wenn man das Buch liest, auch einige Sachen sich anschaut und sagt, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das wird niemals funktionieren in meiner Rollenspielrunde. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Weil funktioniert nämlich nicht alles in jeder Rollenspielrunde. Ne? Jede Runde ist an sich ein kleines Universum, wo eben gewisse Vorstellungen herrschen, wie der Spielabend zu gestalten ist. Und dem entgegenwirken sollte man auch nicht, weil wenn alle Leute Spaß haben, gibt's ja auch keinen Grund, irgendwas zu verbessern.
Und vielleicht auch nicht zu krampfhaft mit neuen Ideen umgehen. Ich weiß, dass wir die Living Cities, das ist ähnlicher.
Ja, zum Beispiel.
Als wir das besprochen hatten, fand ich die Idee so super, bin in meine Rollenspielrunde rein und da hat's irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil die Spieler es einfach auch nicht gewohnt waren, jetzt plötzlich nicht mehr ihren eigenen Charakter, sondern den Bürgermeister von XY zu spielen. Und dann habe ich es irgendwie ein paar Jahre später nochmal probiert und dann funktioniert es besser. Also Dinge ausprobieren bringt immer was.
Genau, das schreibe ich ganz am Anfang. Probiert alles aus. Vielleicht probiert er auch mal die Sachen aus, die ihr zunächst für bescheuert haltet. Das ist mein Aufruf. Aber wenn es nicht funktioniert, dann bitte, bitte nicht auf Krampf weitermachen, sondern einfach aufhören, wachsen lassen. Vielleicht klappt später, vielleicht nicht. Ich weiß, mein allererster Versuch, Vampire die Maskerade zu spielen oder Vampire die Maskerade war es ja, ist gnadenlos gescheitert. Das war eine absolute Katastrophe. Das war ein halber Spielabend und dann sind wir alle genervt nach Hause gegangen. Das war ganz furchtbar. Und 3 oder 4 Jahre später habe ich es nochmal probiert unter anderen Bedingungen und das ist eine der besten Spielabende, die ich bisher überhaupt erleben durfte. Insofern, da sowas wächst und funktioniert mal oder mal auch nicht oder so. Immer.
Was war denn euer schlechtestes Abenteuer, was ihr vorbereitet habt? Also gut, ich kann jetzt sehr einfach nehmen, ich habe für meinen zweiten DSA-Spielabend einen Überfall von 10 Orks auf Torvaal gemacht. Oder ich glaube, es waren Goblins, weil ich Angst hatte, dass die Spieler nicht mit 10 Orks klarkamen. Also sind 10 Goblins über Torvaal hergefallen, was an sich schon unrealistisch war. Und als sie dann das Lager der Orks gefunden hatten, war das auch sehr schnell beendet, weil dann irgendwie der Spieler noch auf eine pfiffige Idee kam. Ja, gut, das war eben begeistert von dem Hobby und man setzt sich an die Schreibmaschine und tippt dieses Abenteuer. Ich hab's leider auch nicht mehr.
Das ist echt schade.
Ja, ja, ich hab auch, ist echt würde, schade. Sowas müsste man,
ich würde einiges dafür geben, wenn du das noch irgendwo hättest.
Ja, das wäre schon
wahnsinnig geil. Toll.
Was, ja, ich sehe schon.
Genau. Ja, ich würde
das Abenteuer müsst ihr rausbringen.
Ich würde es veröffentlichen. Ja.
Worst Meta. Ja, in einem Newsletter oder sowas fände ich wahnsinnig
cool. Ich finde das. Ich wünschte, ich hätte die Sachen auch. Ich muss noch zu Hause gucken. Ich habe mal so eine Todespyramide gebaut, die eigentlich, also da bist du reingegangen und du warst eigentlich schon tot.
War das die mit dem Roboter?
Nein. Das war kein Roboter. Das war eine symmetrische Krypta, war das. Den habe ich ja an deswegen schon nicht mehr, weil ich den mit Folienstiften auf laminierten Dungeon-Karten
gemacht habe. Ah ja, sowas habe ich auch mal probiert.
Genau, das habe ich nicht mehr. Aber ich müsste mal gucken. Ich habe bestimmt noch in irgendwelchen Boxen habe ich noch vielleicht dieses Pyramidenantor. Ich habe auch noch irgendwo, ich wollte das eigentlich hier mal gepostet haben. Ich habe auch noch irgendwo mein selbstgeschriebenes Krimi-Abenteuer für D&D-Charaktere der zweiten Stufe oder so. Das hat auch nicht gut funktioniert. Obwohl das super einfach war.
Warum hat es nicht funktioniert?
Weil die Spieler sind natürlich nicht auf die Idee gekommen hier.
So.
Die haben nicht richtig ermittelt.
Genau. Also meine ersten Versuche waren alle scheiße. Das waren alles irgendwelche Detektivteile und das war alles zu kompliziert und die Leute haben immer nicht kapiert, was sie machen sollen. Und ich habe es auch am Spieltisch offensichtlich nicht gut rübergebracht. Das war alles mistig. Wahrscheinlich meine ersten locker Dutzend Abenteuer, die ich selber geschrieben habe. Insofern kann ich gar nicht das Schlechteste raussuchen. Die waren alle kacke. Die meisten habe ich verdrängt.
Aber das ist ja völlig normal. Also niemand setzt sich an den Schreibtisch und schreibt irgendwas, was sofort super ist. Also das gibt's einfach nicht. Es gibt keine Wunderkinder beim Schreiben.
Doch,
glaube ich nicht.
Doch,
Roald Dahl. Ja, vielleicht.
Roald Dahl hat's geschafft. Der hat ja seine erste Geschichte, die er geschrieben hat, die ist fast unredigiert wiedergekommen und der Typ sagte, boah, wie geil. Und dann ist er daraufhin Schriftsteller geworden.
Aber hat er nicht auch vorher Sachen geschrieben noch?
Nee, eben nicht. Das war zumindest laut Vorwort zu dieser Geschichte nicht.
Erschreckend.
Das ist so. Und der hat gesagt, ach nee, ich soll jetzt irgendwie über meine Kriegserlebnisse soll ich jetzt was berichten. Und so, ah, boah, nee, ich kann doch gar nicht schreiben und habe sowas noch nie gemacht. Na ja, ich probier's mal. Und dann hat er sich hingesetzt. Hat dann beim Sitzen festgestellt, dass er irgendwie einfach tippen konnte und dann kam hinterher was bei raus, was quasi unredigiert als Geschichte direkt veröffentlicht wurde.
Gut, auf jeden Fall halten wir fest, es gibt immer viel zu üben und auszuprobieren.
Genau.
Ja, das stimmt.
Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, bedanken uns hier für die vielen Fragen und Diskussionsbeiträge auf unserem Discord-Server und ja, sagen mal bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.